análise
chefs. So, Sie kriegen das Mikro hier. Wollen Sie Wasser haben oder sowas?
Das wäre gut, ja.
Dann schicke ich ihn mal ein.
Sie trinken Wasser?
Ich trinke Wasser. Wie das, nein, Wasser wie das liebe Vieh.
Okay. Ja, wie ich auch.
Gänsewein.
Sie verwandeln es in Wein, ne?
Nein. Nein. Das hat nur unser Herr gekonnt.
Jawohl.
Wollte gerade sagen, Lady,
und es wäre ein gefährliches Unterfangen, wie man weiß.
Ja.
Wenn Sie in den Stand hineinkommen, hören Sie einfach besser, weil wir unsere Lautsprecher nicht nach draußen richten dürfen. Gehen Sie einfach noch ein Stückchen durch und lassen die anderen noch bitte rein.
Haben Sie es gelesen?
Ja.
Das auch.
Ja. 21, 22, 23. Oder rückwärts. 23, 22, 21.
Oh. Ist das Ihre Telefonnummer?
Nein.
Dann darf ich ganz herzlich den ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof in Ruhe, Professor Dr. Dr. H.C. Huber begrüßen, frisch eingeflogen von einem Arbeitsaufenthalt im Süden Afrikas, konkret in Südafrika. Wir wollen heute uns unterhalten am Stand der evangelischen Akademikerarbeit und der katholischen Männer- und Frauenbundes im ND zum Thema Wirtschaftskonflikte, Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Ich selbst bin Benno Kuppler, Jesuitenpater und als Wirtschaftsseelsorger in der Republik umher mit wirtschaftsethischen Themen. Nicht jeder, lieber Bischof Huber, hat die Chance, kurz nach dem Amtsantritt in der Wirtschaftszeitung Brand 1 ein wunderbares Porträt zu bekommen und einen ganzen Artikel mit der Überschrift Gerechtigkeit gleich Klarheit. Kirchen haben mit Konflikten eine Menge Erfahrung, nur hört ihnen kaum noch jemand zu. Bischof Huber, der neue Ratsvorsitzende, will das ändern. Haben Kirchen in diesen Tagen der Finanz- und Wirtschaftskrise ein Gehör bei den Verantwortlichen, lieber Bischof Huber?
Es gibt Fragen von dem Typ, dass man das Glas Wasser anschaut und dann fragt, ob das Wasser, das Glas halb leer oder halb voll ist. Meine grundsätzliche Antwort heißt immer, es ist halb voll, andernfalls würde ich verdursten. Und ich glaube tatsächlich, dass seit dem Interview in Brand 1 das Gehör der Kirchen, auch der evangelischen Kirche, im Bereich von Wirtschaft und Politik zu diesen Fragen gewachsen und nicht zurückgegangen ist. Das heißt nicht, dass die Positionen, die wir vertreten, sich durchgesetzt haben. Die Kräfte, die gegenläufig sind, sind stark. Aber das, was mir auffällt, ist, dass es einen verdeckten Konflikt in der Wirtschaft, auch einen verdeckten Konflikt in der Politik gibt, ob eigentlich die jetzige Situation tatsächlich als eine Krise begriffen wird, die man nutzen muss, um den Schalter umzulegen und bestimmte Dinge anders zu machen, oder ob man sagt, so schnell wie möglich weiter so wie bisher. Und in diesen Konflikt, glaube ich, müssen wir als Kirchen, als Christen, als Einzelne uns einmischen und diejenigen bestärken, die den Mut fassen wollen, jetzt Korrekturen zu machen.
Ich würde ganz gern bei dem Wort Krise nochmal einen Moment innehalten. Ich bin auf einer Tagung von Ökonomen gefragt worden, ob ich nicht auch den Eindruck hätte, die Krise sei schon vorbei. Und dann habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Krise noch viele Jahre nicht vorbei sei, weil das Wort Krise käme vom griechischen Kriten unterscheiden und wir müssten halt noch lernen, die Geister zu unterscheiden, um wes Geisteskind die Menschen sind. Von daher die Frage, auch im Blick auf die Meldungen von gestern, dass unter anderem die Deutsche Bank von der Staatsanwaltschaft in New York verdächtigt wird, Manipulationen gemacht zu haben mit diesen ganzen Immobilienpapieren. Wie können wir das als Kirchen, und ich sage bewusst als Kirchen, weil ich denke, Das ist eine Frage der evangelischen Sozialethik, der katholischen Sozialethik, Soziallehre. Wie können wir den Menschen auf der einen Seite klar machen, es gibt eine persönliche Verantwortung und dort, wo ihr in Gremien Verantwortung fällt, gibt es eine kollektive Verantwortung des Gremiums, aber auch nochmal eine persönliche Verantwortung jedes Einzelnen in dem Gremium?
Also zwei Dinge will ich dazu sagen. Erstens, bei allen Diskussionen über Krisen sollten wir aufpassen, dass wir als Christen und als Kirchen nicht in die Rolle geraten, dass wir gerne Krisengewinner sein wollen. Ja, insofern dürfen wir nie, auch nicht mit dem schönsten Griechisch, also Krinein, das weiß ich auch, heißt urteilen, aber wir dürfen nicht Krisen stärker herbeireden, als sie faktisch da sind, denn diejenigen, die unter diesen Krisen leiden, sind die Ärmsten der Armen. Und insofern ist mir jede Wirtschaftskrise eine Krise zu viel. Und die Tatsache, dass wir im Augenblick von einer Krise in die nächste torkeln, erschreckt mich maßlos. Und diejenigen, von denen Sie erzählen, die sagen, jetzt ist doch schon alles vorbei, die haben das ganz bestimmt vor Griechenland, vor der Spekulantenattacke auf den Euro gesagt. Und mein Gefühl ist, dass dieser Teil einer nun wirklich manipulativ und spekulativ herbeigeführten, politisches Missmanagement nutzendes Handeln, dass die, die das machen, eine größere Krise herbeiführen als Lehman Brothers. Und ich erschrecke darüber, dass innerhalb von 18 Monaten zwei solche Krisen aufeinander folgen und dass dazwischen Leute gesagt haben, jetzt ist alles vorbei, tröstet mich gar nicht mehr, denn das war so kurzatmig wie vieles, was gegenwärtig passiert. Das ist der eine Punkt, den ich mit großem Nachdruck sagen will.
Bei dem Punkt nochmal zu bleiben, ist das aber nicht genau auch das Dilemma, dass wir die Gnade des schnellen Vergessens haben und deshalb meinen, dass es heute schlimmer ist als vorher, als gestern und deshalb uns um die Ursachen der Krisen nicht bemühen und sind nicht auch die Politik als nationale Politik überfordert, weil die gegen internationale Finanzwirtschaft als nationale Regierung kaum Mittel haben und das, was sie auf der Ebene von G20 oder anderen Ebenen machen, eigentlich in meinen Augen bisher nicht überzeugend ist.
Richtig, wenn wir eintreten, und ich tue das, für eine nachhaltige, international verantwortete soziale Marktwirtschaft, dann reden wir darüber, dass diese Marktwirtschaft auf politische Rahmensetzungen und Rahmenbedingungen angewiesen ist, die tatsächlich greifen. Und die Asymmetrie zwischen nationalen Regierungen oder regionalen Verbünden wie der Europäischen Union und einem globalen Finanzkapital, diese Asymmetrie ist ein Teil des gegenwärtigen Unglücks. Aber das ist ja nicht einfach nur eine Beschreibung eines Zustands, sondern es ist die Beschreibung einer Aufgabe. Und deswegen war der Schritt davon, dass das nicht nur in den G8 verhandelt wird, sondern in den G20 verhandelt wird, war ja ein richtiger Schritt und Pittsburgh war ein Hoffnungsschimmer und das seitdem nicht weitergegangen ist, ist ein Skandal und wenn man schaut, woran der Skandal liegt, dann liegt er daran, dass die internationale Finanzwirtschaft weitere Fortschritte blockiert hat. Und wenn wir jetzt die Debatte da über die Transaktionssteuer hören und die Argumente uns anschauen, mit denen das zurückgewiesen wird, dann heißen diese Argumente international nicht durchsetzbar. Und wenn man genauer hinschaut, was ist damit gemeint, ist nicht damit gemeint, dass nicht andere Regierungen dafür zu gewinnen wären, sondern dass man abhängig ist vom Wohlwollen des internationalen Finanzkapitals. Und jetzt kommt Ihre Frage mit der Verantwortung der Einzelnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Frage so anschauen müssen, und wir haben das ja in der Erklärung des Rats der EKD zur Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise auch so beschrieben, dass wir vier Verantwortungsebenen haben, die wir zugleich in den Blick nehmen müssen. Da ist die unvertretbare Verantwortung des Einzelnen. Und es war ein Skandal, dass auch wirtschaftsethisch immer gesagt worden ist, na, der Einzelne spielt keine Rolle, das System ist alles. Und dann sind zweitens natürlich die Unternehmen und Verbünde mit ihrer kollektiven Verantwortung, die aber dadurch entsteht, dass Einzelne tatsächlich Zivilcourage haben. Da ist drittens die politische Rahmensetzung. Aber da ist viertens das die kulturelle Atmosphäre, der Gemeingeist, an dem wir alle beteiligt sind. Und dass Gier sich so entfalten konnte, wie das in den letzten Jahren der Fall war, hatte auch damit zu tun, dass sich teils unbemerkt, teils bewusst vorangetrieben, eine gesellschaftliche Atmosphäre der Gier entfaltet hat, auf die sich dann die Finanzinstitutionen draufsetzen konnten. Da muss man ja nicht sagen, die haben uns was übergestülpt, womit wir gar nichts zu tun haben. Nein, möglichst hohe Rendite wollten ziemlich viele haben, die dann auf in irischen Papieren investiert haben. Sie erinnern sich?
Isländischen, bitte.
Wie?
In isländischen.
Irischen. Das waren ein paar isländischen Papieren. Entschuldigung, S statt R. Ja, und so, also dieses...
Aber Profite.
Dieser Aspekt, welche Werthaltungen herrschen eigentlich in der Gesellschaft und was tragen wir als Christen dazu bei, diesen Aspekt darf man auch nicht vernachlässigen. Also diese vier Ebenen im Blick zu haben, diese vier Ebenen nicht mehr gegeneinander auszuspielen, sondern im Zusammenhang zu sehen, das ist es, worum es nach meiner Auffassung geht.
Die Leitung des ÖKTs hat 7 biblische Worte uns mit auf den Weg gegeben und daran Fragen angeschlossen. Und man kann das als Selbstverpflichtung auch im Internet nachlesen, was dort Einzelne gesagt haben. Ich möchte für das Gespräch mit Ihnen 2 besonders hervorheben aus dem Buch Jesaja. Gott spricht, aber ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten. Wir sind hier in der Halle, wo die dritte Welt thematisiert wird. Was können wir als Einzelne, aber auch als Kirchen und kirchliche Gruppen tun, um auf die Politik im guten Sinne mehr Einfluss, mehr Druck auszuüben? Wir haben ja so eine verrückte Diskussion. Auf der einen Seite haben wir Angst um Arbeitsplätze bei uns zu Hause und auf der anderen Seite sollen wir was tun für die dritte Welt. Und das ist ja alles so eine Mischung aus Eigennutz und Gemeinwohl. Und wie kriegen wir das hin, die Dinge wieder mehr zusammenzubringen und Politiker zu ermutigen, langatmiger zu werden? So wie das halt der Mose damals beim Zug durch die Wüste hatte. Ohne langen Atem sind bestimmte Probleme einfach nicht zu lösen.
Mein Vorschlag oder meine Überlegung ist absolut altmodisch. Weil ich glaube, dass persönliche Kontakte durch nichts zu ersetzen sind. Man redet über andere Länder anders in dem Augenblick, in dem man Menschen aus diesen Ländern persönlich kennt und gesehen hat. Das wurde lange Zeit abgetan als nicht strukturell genug, als Almosenmentalität oder sowas. Ich erinnere mich, wie Kinderpatenschaften als etwas entwicklungspolitisch skandalös Rückständiges bezeichnet worden ist. Aber ich halte daran fest, dass die besondere Chance von Kirchen und christlichen Gemeinden darin besteht, dass wir Teil einer weltumspannenden Gemeinschaft sind, dass wir Teil der weltweiten Ökumene sind und das ist nicht ein abstraktes Hirngespinst, sondern konkretisiert sich in unmittelbaren Partnerschaften. Und diejenigen, die diese Chance haben, müssen sie erstens nutzen und zweitens mit anderen teilen, was sie dabei erfahren haben. Das ist für mich die Basis, von der her wir glaubwürdig dann auch eintreten können für die großen Ziele, auf die wir uns selber verpflichtet haben. Wir haben sie gar nicht selber erfunden, sondern wir haben uns hier als Kirchen drangehängt an die Millenniumsentwicklungsziele. Und man muss sich immer wieder klar machen, von dem Zeitraum, um den es da ging, 2000 bis 2015, sind 2/3 vorbei und niemand kann behaupten, dass auch nur bei einem dieser Ziele irgend so etwas wie 2/3 schon realisiert wäre. Und das ist sozusagen eine Alarmsituation, in der man sagen muss, da gibt es eine Selbstverpflichtung, in der die Völkergemeinschaft durch die UNO und die Christengemeinschaft durch kirchliche Selbstverpflichtungen genau in derselben Richtung unterwegs ist. Und da haben wir jetzt ganz konkret etwas, was wir einzufordern haben, Halbierung der Armut als das erste und zentrale Ziel.
Danke auch für das Bekenntnis, altmodisch zu sein. Ich finde das ein sehr schönes Wort, weil das Altmodische macht ja deutlich, es gibt Grundlagen, von denen aus wir Gesellschaft und Haltung in der Gesellschaft pflegen wollen, die nicht aus uns sind, die lange vor unserer eigenen Lebenszeit schon da waren. Und ich denke, da wäre es vielleicht gut, auch die Begriffe nochmal abzuklopfen, wenn Politiker leichtfertig von Subsidiarität oder Solidarität sprechen, wenn sie, haben es eben erwähnt, die soziale Marktwirtschaft plötzlich wieder hochgelobt wird. Erhard hat hier in München 1957 bei einer Tagung des CSU-Wirtschaftsrates gesagt, wir haben uns so fixiert auf Sozialversicherungen, auf soziale Wohlfahrt, auf Wohlfahrt des Staates, dass wir ganz vergessen haben, dass soziale Marktwirtschaft auch eine Frage der Haltung von Menschen und Gruppen ist. Und da, an der Ecke, denke ich, brauchen wir heute auch wieder den Mut als Kirchen, als einzelne Kirchen und als Mitglieder der Kirche, solche Haltungen auch in der Öffentlichkeit erfahrbar zu machen. Und die Frage, was können wir tun, damit Führungskräfte, verantwortliche Manager, in der Regel sind es ja die angestellten Manager, die unser wirtschaftliches Schicksal bestimmen und nicht die Eigentümerunternehmer, was können wir denen anbieten, damit die, so wie jeder Einzelne von uns das machen muss, sowas wie Metanoia, Umkehr machen können?
Also ich habe ja gelernt aus der gemeinsamen ökumenischen Geschichte, dass Benedikt von Nursia ein entscheidendes Führungsprinzip in die Welt gesetzt hat, in seiner Regel. Dieses Führungsprinzip heißt modern übersetzt Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und das übertrage ich jetzt mal auf den Umgang mit Menschen in wirtschaftlicher Verantwortung. Wir haben als evangelische Kirche in Deutschland die Denkschrift über unternehmerisches Handeln in christlicher Verantwortung mit Absicht geschrieben. Nicht als ein Krisenpapier, sondern als ein Grundlagenpapier, das davon ausgeht, dass wir als Gesellschaft allen Grund haben, die Bereitschaft zu unternehmerischer Initiative als etwas Wertvolles zu würdigen. Ja, wir sind so weit gegangen zu sagen, diese unternehmerische Initiative, also das Einsetzen von Begabungen, die der Einzelne hat, ist eine Antwort auf einen Ruf Gottes. Und ich bemühe mich darum, Menschen in wirtschaftlicher Verantwortung an diesem Punkt zu fassen, Wert zu schätzen und zu sagen, ja, das ist wertvoll, was du tust, aber du musst auch in der Umsetzung dafür sorgen, dass es wertvoll bleibt. Das heißt, dass es nicht diejenigen Werte zerstört, die es doch eigentlich wertschätzen und weiterentwickeln sollen. Und wir hatten lange Zeit einen anderen Zugang dazu, das muss man, glaube ich, ehrlich sagen. Der war eher abgrenzend und abwehrend, hat auch dazu geführt, dass viele Menschen in unternehmerischer Verantwortung einfach gar nicht mehr in den Gottesdienst gegangen sind, weil sie gesagt haben, das, was mir eigentlich selber wichtig ist, kommt da gar nicht vor. Stattdessen bin ich nur Tag für Tag oder Sonntag für Sonntag auf der Anklagebank und spüre das auch, wenn ich aus dem Gottesdienst wieder rausgehe. Ich werde dadurch durch diesen Ansatz nicht weniger kritisch im Blick auf Auswüchse, die gegenwärtig die Oberhand haben. Aber ich weiß, man kann daran nur etwas ändern, wenn man auch in wirtschaftlicher Verantwortung eine ausreichende Zahl von Menschen gewinnt, die das einsehen und die sich für ein Umdenken gewinnen lassen. Und ich bin ein bisschen noch unsicher, ob Ihre Aussage, dabei kommt es nur auf die angestellten Manager an, ob diese Aussage die ganze Wahrheit ist. Wir haben 90% der Arbeitsplätze in Deutschland im Bereich der mittelständischen Unternehmen, von denen noch immer ein erheblicher Anteil Eigentümer geführt ist. Und wir sollten auch sozusagen das Potenzial, das darin steckt, würdigen und in Anspruch nehmen. Und wir müssen zugleich aufpassen, dass wir nicht eine Zweiklassenethik etablieren zwischen den eigentümergeführten Unternehmen auf der einen Seite und den Managern auf der anderen Seite mit der Aussage, was der Eigentümer noch kann und was im eigentümergeführten Unternehmen noch möglich ist, an ethischen Maßstäben, auch im Umgang mit Menschen, in der Frage, wie weit geht man eigentlich im Gewinnstreben, wie rücksichtslos ist man da, nicht nur gegenüber dem Konkurrenten, sondern auch gegenüber unserer natürlichen Umwelt und den Rechten der kommenden Generationen, dass wir da nicht zwei Kategorien haben, ja, die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen, sondern diese Maßstäbe dann für alle in Anschlag bringen.
Also da bin ich völlig einverstanden mit Ihnen, das war auch dann ein Missverständnis. Ich sah mehr die Notwendigkeit, gerade bei den angestellten Managern, die relativ häufig auch Unternehmen dann wechseln, da einen verstärkten Nachdruck drauf zu setzen, weil die ja immer wieder neu auch in den Unternehmen dann maßgebend sind. Und die Frage, welche Vorbildfunktion die haben. Ja. Und ich denke, die Eigentümerunternehmen, das, was man so als KMUs, als Klein- und Mittelständler nennt, die haben eine ganz wichtige Funktion, auch gerade im Blick auf die Arbeitsplätze. Und natürlich darf man die nicht aus dem Blick verlieren, das ist völlig klar. Ein Münchner Universalgelehrter aus dem 19. Jahrhundert, der an der LMU doziert und dann, weil er ultramontan war, weil er zu sehr römisch war, von seinem Lehrstuhl entfernt wurde, ist Franz von Baader. Und Franz von Baader war sowas wie ein Universalgelehrter, von dem stammt der Spruch, ohne Credo kein Kredit. Vielleicht könnten wir einfach anfangen, den Führungskräften, Verantwortlichen der Wirtschaft, aber auch jedem Einzelnen von uns, der in der Wirtschaft auch aktiv ist, zu sagen, Achtung, Credo und Kredit haben beide die gleiche Wurzel. Ohne Glauben, ohne Vertrauen kann ich kein Geld bekommen und kann Kredit nicht funktionieren. Und zugleich ist Credo das, was uns maßgeblich gemeinsam im Glauben bestimmt, als Glaubensüberzeugung und als Vertrauen. Und ich denke, da könnte ein Ansatzpunkt sein, wo wir auch in Zukunft wieder noch deutlicher und schärfer neu uns positionieren müssen. Und der stellvertretende EKD-Vorsitzende im Moment, Herr Schneider, Presse Schneider, hat ja auch gefordert, ob man nicht nochmal neu nachdenken müsste, nach dem gemeinsamen Wort von 1997 in dieser Situation auch ein aktualisiertes Wort zur Wirtschaft in Deutschland und Gesellschaft in Deutschland in Angriff zu nehmen. Wie sehen Sie die Chancen, dass wir so einen gemeinsamen Kraftakt vielleicht sogar mit der orthodoxen Kirche oder mit anderen Religionsgemeinschaften, nicht nur mit der evangelischen und katholischen Seite, auf die Beine zu stellen, wie das etwa die Österreicher vor ein paar Jahren gemacht haben?
Sie werden mich ganz bestimmt nicht dazu verlocken, Vorschläge zu machen, was mein Nachfolger im Ratsvorsitz jetzt für Vorstöße machen sollte. Das mache ich nicht. Ich begleite das mit sehr herzlichen, guten Wünschen. Bin auch froh darüber, dass gerade in der jetzigen Situation jemand in der Leitungsverantwortung in der evangelischen Kirche ist, der im Bereich der Wirtschaft aus seiner eigenen Lebensgeschichte heraus ganz unmittelbare Erfahrungen hat, im Ruhrgebiet in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, hineinverwickelt in die ganze Situation des Abbaus von Arbeitsplätzen in der Montanindustrie im Ruhrgebiet. Der weiß, wovon da die Rede ist, und das finde ich sehr, sehr gut. Und man kann das so rum ansehen, dass man sagt, das gemeinsame Wort ist noch gar nicht ausgeschöpft in seiner Kraft, die es eigentlich enthalten hat, und viele Aussagen bewahrheiten sich auch heute, und man kann zugleich darauf hoffen, dass es auch neue Impulse gibt. Aber ich will noch mal mit einem Gedanken auf dieses Franz von Baader Zitat, ohne Credo kein Kredit, eingehen, mit drei Bemerkungen. Die erste heißt, natürlich haben auch diejenigen, die sich von Gott verabschiedet haben, ein Credo. Und dieses Credo heißt, Geld ist alles. Und auf diesem Credo beruht die Art von Krediten, die dann gemacht werden. Und die schließen die Gewissenlosigkeit ein, dass Leerverkäufe, Spekulation auf Kursverfall und Spekulation auf die Zahlungsunfähigkeit von Ländern, dass das zur Quelle des von ganz rasanten, wenn auch sehr kurzatmigen Profiten gemacht wird. Das ist das eine. Und deswegen halte ich daran fest, auch wenn mir das viel Ärger eingehandelt hat, dass diese Art von Finanzwirtschaft den Charakter eines Tanzes um das goldene Kalb trägt. Diese Art von Religionskritik an dem Credo, das da herrscht, ist in meinen Augen unentbehrlich. Und das Zweite, das andere Credo, dass wir im Gottesdienst Sonntag für Sonntag sprechen, das Bekenntnis zu dem einen allmächtigen Gott, schließt ein die Demut, die klar macht, wir sind alle Akteure mit begrenzter Vollmacht. Wir haben nicht das Ganze in der Hand und im Griff, und wir müssen gerade deshalb aufpassen, dass das, was wir tun, nicht Konsequenzen aus sich entlässt, die wir dann überhaupt gar nicht mehr steuern können. Also der Allmachtswahn, der hinter den gegenwärtigen Handlungsformen steckt, den zu kritisieren und deswegen zur Demut auszuprobieren, ausdrücklich aufzufordern. Das ist das Zweite. Und das Dritte, Sie haben vollkommen recht. Ich weiß für das Wort Glauben keine bessere Verdeutlichung als das Wort Vertrauen. Und ich sage wieder, ist doch auch das Geschenk unseres Glaubens, dass nicht derjenige am besten glaubt, der die größte Summe von Glaubenssätzen, von Lehrsätzen aussprechen kann, sondern dessen Lebenshaltung von Vertrauen geprägt ist. Und das ist nun in der Tat eine Lehre auch für den Bereich der Wirtschaft. Wenn man analysiert, was vor 18 Monaten passiert ist, dann kann man feststellen, dass in diesem Vorgang sich gezeigt hat, dass für wirtschaftliches Handeln Vertrauen genauso wichtig ist wie Kapital. Und der Haken bei der Geschichte ist nur, dass Vertrauen noch viel schwerer wieder aufzubauen ist als Kapital. Sodass an den Zusammenbrüchen des Jahres 2008 nicht nur der Zusammenbruch von Kapital so verheerend war, sondern noch viel schlimmer der Zusammenbruch an Vertrauen. Und daran knabbern wir noch heute. Und diejenigen, die sich jetzt an kurzfristigen Kennzahlen festgehalten haben und nicht an dieses Grundproblem des Vertrauens herangegangen sind, die sind zu kurz gesprungen. In allen drei Hinsichten hat der Franz von Baader recht gehabt, ob er nun ein Ultramontaner war oder nicht.
Lieber Peter Huber, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich möchte das Gespräch gleich beenden. Wir sind ja beim UKT mit einem Gebet, das ich in den letzten Tagen durch Zufall, ich weiß es nicht, gefunden habe von der anglikanischen Kirche in England und das ich auf einer österreichischen Seite der katholischen Diözese Vorarlberg finde, ohne darauf hinzuweisen, vorher noch, dass es die Zeitschrift Aspekte der evangelischen Kirche gibt, wo Sie zum Thema Geld einiges finden werden. Lassen Sie mich zum Schluss dieses Gebet einfach sprechen. Herr, unser Gott, wir leben in stürmischen Zeiten. Auf der ganzen Welt steigen die Preise, vermehren sich die Schulden, gehen Banken pleite, verlieren Menschen ihre Arbeit und sind die Existenzen bedroht. Liebender Gott, komm uns entgegen in unserer Angst und hör unser Gebet. Sei du unser Fels in diesem sandigen Boden. Sei du unser Licht in der Finsternis. Hilf uns mit deinem Geschenk der Gnade und zeige unseren Herzen, wo die wahren Freuden verborgen sind. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Vergelt's Gott und einen guten ÖKT.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
Gerne.
Sie zu sehen aus diesem Anlass.